Ja, sollte das halten? Zum Bischof sehen?
Ja.
Ah ja. Prost, lieber Krieger.
QB Board. Der Biertaucher-Podcast beginnt in der Folge 109. Wir schreiben den 17. Juni 2013.
Begrüßen Sie herzlich im alten AKH. Nicht gerade im Garten Eden, aber für Wiener Verhältnisse schon ziemlich nah dran. Ne?
Ja, und hübsch. Außerdem endlich mal schönes Wetter, oder? Jetzt haben wir die letzten 4-5 Male bei Regenwetter.
Beim Garib.
Ich meine, ist auch herrlich dort, aber noch besser unterm freien Himmel. Ah ja, genau. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich.
Tada! Ja, und ich fange gleich mal mit einer Entschuldigung. Ich entschuldige mich erstmals seit 109 Folgen oder so, habe ich es nicht zusammengebracht, die Shownotes zu verlinken, einfach weil ich so viel zu tun gehabt habe. Das wird wahrscheinlich auch bis nächste Woche so sein und dann werde ich die alle schön nachverlinken. Die Podcast-XML-Files sind aber trotzdem immer 2 Tage später oder so
also
fertig.
Also in den Podcatchern ist alles da, die Metainformationen.
Es fehlt halt nur die Links und die Tags und die Videos und die Bilder.
Ach, dieses ganze Taggen.
Ja. Ausnahmsweise wird sich wieder einkriegen. Ja, dann fange ich mit meiner rituellen Frage an. Lieber Gregor, hast du etwas zu erzählen, etwas Erlebtes, Beobachtetes?
Ja, ich war wie angekündigt 2-mal im Science Fiction im Park Filmfest. Letzte Woche im Bruno Kreisky Park in Wien. Und ja, über die 2 Filme kann ich berichten.
Okay.
Ansonsten habe ich so technologisch, glaube ich, gerade
ganz eine gezielte Frage. Sind da dann Toilettenhäuschen oder wie macht man das, wenn man da mitten Mobilklo. Im Horrorfilm aufs Klo muss?
Mobilklo, ja.
Ah, gibt's schon?
Ja, ja.
Okay.
Gibt's.
Hätte man da nicht
ich bilde mir zwar ein, dass es die letzten Jahre mehr waren.
Spahn's bei den Klos.
Es war ein bisschen kompliziert zu den besten Zeiten, aber ja, es ging. Es ging. Was hast du erlebt, Horst?
Ja, absolut nichts.
Das wäre ein herrlicher Podcast.
Also ich habe ganz viel Nachrichten geschaut, jede Türkei-Meldung. Und wäre sicher interessant, das mit dem Garib jetzt durchzudiskutieren, aber der schaut, glaube ich, auch nur jede dauernd Nachrichten. Also können das wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt analysieren. Und ich habe auch keine Freunde, die jetzt vor Ort waren. Habe auch nicht mitgekriegt, dass in Wien eine Soli-Demo war. Also ich kann absolut nichts sagen, was jetzt auf eigener Erfahrung beruht. Aber sprich mal du von deinen 2 Filmen.
Jetzt schon Schöner Leben.
Ja, warum nicht? Wir fangen gleich mal Schöner Leben an.
Ja, also ich habe mir angeschaut, ich hätte ja öfter gehen können.
Ja.
Hast du so eine Überraschungsfilm? Nein, das ist ja.
Ist eh gratis.
Das ist gratis, da kann jeder hinlatschen. Beim Überraschungsfilm war ich mir nicht sicher, weil da haben sie ursprünglich angekündigt, Soylent Green.
Den ja, dann ist ja keine Überraschung, wenn er angekündigt wird.
Hätte ich schon noch gesehen. Nein, es waren zur Abstimmung 3 Filme.
Ach so, okay.
Und dann wurde erst bekannt gegeben, welches. Und es ist dann nicht Silent Green geworden, sondern Monster X gegen den G8-Gipfel.
Das klingt politisch.
Ist eine japanische Science-Fiction-Komödie.
Ja.
Und ja, den habe ich leider nicht gesehen.
Oh, yeah.
Dafür 2 ganz andere. Den habe ich mich leider zu spät entschieden. Auch was ich gern gesehen hätte, wäre Galaxina. Weiß ich auch nicht allzu viel über den Film, außer... Es kommt mir so vor, nach dem Drüberlesen der Webpages darüber, dass es eine Art Barbarella in den 80er Jahren ist. Also auch so eine schrotte Sci-Fi-Sache, die in den 80er Jahren abgespult wurde. Ja, was ich mir angeschaut habe, und ich hatte großes Glück, ich wiederhole mich, wenn man sich die letzten Jahre wahrscheinlich anhört über den Podcast, bin ich noch voll des Lobes über das Filmfestival. Aber wir hatten diesmal auch wirklich 2 fantastische Filme.
Und zwar?
Der eine heißt Supersonic Man.
Überschallmann.
Ja, aus dem Jahre 1979. Und ist eine Persiflage. Ich weiß nicht ganz, ob es so witzig gemeint war damals, wie es heute gemeint ist. Aber ich glaube schon. Die Handlung ist kurz abgerissen. Es wird auch nicht viel erklärt. Ein Raumschiff fährt einsam im All. Drinnen liegt ein Mann mit, glaube ich, grünlicher oder bläulicher Haut und die Durchsage kommt, ja, in der Nähe ist ein Planet, die Erde, und dort haben sie ganz schreckliche Waffen und können damit nicht umgehen, und da soll er mal vorbeischauen und die Zivilisation retten, und er kriegt alle Kräfte des Universums zur Seite gestellt. Ja, der Plot entspinnt sich dann auch irgendwie. Es gibt einen sehr schönen Superbösen, und auf Deutsch, deutsch synchronisierte Fassung haben sie gebracht. Was aber allerdings, wie wir es ja schon öfters besprochen haben, bei diesen 70er-Jahren-Filmen gar kein Fehler ist, weil die ja sehr kreativ und lustig übersetzt haben. Und ich gerade der Alte, ich meine, hätte raus samplen können ohne Ende. Der Alte hat sich immer aufgeregt, also der Bösewicht, über diese Idioten. Und er hat immer die Idioten immer so schön im Sprachgebrauch betont. Ja, ist wunderbar. Und er kämpft eben gegen diesen Bösewicht und der Bösewicht entführt einen Wissenschaftler und dessen Tochter läuft noch frei herum und mit dem trifft sich dann der Supersonic Man. Man muss den Film anschauen, also müssen tut man gar nichts in dem Sinne. Wenn man einen Abend hat, irgendwie mit Freunden und zum Meer zusammensitzt, ist das ein guter Film, weil er sehr viele Lacher produziert, gerade in der deutschen Synchro und so. Er hat eine herrliche, man muss sich gleich am Anfang muss man sich anschauen, wie sie diesen Superman, also Supersonic-Flug dargestellt haben. Und er hat sich eine wunderschöne Armchoreografie ausgedacht. Er wechselt immer den vorgestreckten Arm. Also es gibt diese Superman-Pose, wo man einen vorgestreckten Arm. Und er wechselt das manchmal. Und das aber in Zeitlupengeschwindigkeit. Schaut zum Schreien komisch aus. Ja, das war der.
Und er kann fliegen dann, oder was kann der alles?
Der kann fliegen, er kann. Ich glaube, alles war eben Supersonic halt auch, glaube ich, wegen dem Schall. Er kann, glaube ich, auch, also er kann die Bullets, die Kanonenkugeln, die Pistolenkugeln ablenken und so. Und ja, das, wie gesagt, von der Handlung her muss man nichts erzählen, weil das erklärt sich alles selbst. Es gibt wunderschöne Darstellungen von halt, wie man damals Technologie dargestellt hat, ein Roboter mit zwei Raketen am Kopf, mit zwei kleinen, die er abschießen kann, der furchtbar langsam vor sich hin watschelt, aber alle fürchten sich vor ihm. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht einfach wegrennen, aber
es ist ein Plot, den man nennt.
Ja, natürlich. Also und es gibt auch eine große Schlägerei natürlich, im schönen Bud Spencer-Stil, auch mit den richtigen Schlaggeräuschen, die man kennt aus diesen Bud Spencer-Filmen. Also ein Rundum-Paket, kann man anschauen, sich wohlfühlen und lachen. Der zweite Film, der hat schon ein bisschen mehr Fleisch, ist in den 80er Jahren gedreht worden und nennt sich Hell Comes to Frogtown. Und das ist ein Postapokalypse-Film. Das ist ein Genre, das ich sehr gern habe. Da habe ich ja schon letztes Jahr erzählt.
So Mad Max-mäßig.
Ja, richtig. Also Wüste und Verstrahlung vor allem. Okay. Also Strahlung als Ursache dieser stattgefundenen Apokalypse. Und ich habe ja letztes Jahr erzählt über A Boy and His Dog mit dem jungen Don Johnson. Das war auch so ein Postapokalypse-Streifen. Und der hier hat sehr viel Ähnlichkeiten auf gewisser Weise. Vielleicht ist es auch genre-immanent. Also das Szenario ist folgendes: Man begleitet einen Haupthelden. Der wird gleich am Anfang, glaube ich, einkassiert von einer Fraueneinheit. Frauen haben eine Organisation gegründet. Das Problem ist nämlich, dass die meisten Männer unfruchtbar sind.
Okay.
Jetzt stellt der Mann an sich natürlich eine große Ressource dar.
War das nicht bei dem Don Johnson, der Mann mit Hundfilm, auch so ein Thema?
Ja, richtig, genau. Also da gab es auch einen Mangel an fruchtbaren Männern. Dann unterschreibt er, also hört er an für diese Firma dort und liest das Kleingedruckte nicht, wird in eine eiserne Unterhose gesperrt und dann hat er den Auftrag, eben nach Frogtown in ein gewisses Gebiet reinzufahren und dort gibt es anscheinend fruchtbare Frauen, also Frauen sind auch zum größten Teil unfruchtbar und da hat er den Auftrag, diese zu befruchten, sozusagen. Ein Batzen Plot. Interessant von der Ästhetik her und so, wenn man Computerspiele gespielt hat wie Fallout, dann wird man den Film zum Schreien finden.
Okay.
Weil es sind so absurde Charaktere. Frogtown, nicht umsonst Frogtown, die Leute rennen dort alle mit dem, also sind Frösche.
Es sind Frösche.
Sind alle auch mit ziemlich guter Maske eigentlich, was mich gewundert hat.
Sind
Froschmenschen.
Okay, ja.
Froschmenschen, ja genau. Können reden schon und so.
Und haben sie dann so super lange Zungen oder?
Die super langen Zungen sind nicht vorgekommen, aber sie, ja, also die leben da vor sich hin. Es ist so eine kleine Minerstadt und es wickelt sich dort so ein Plot ab. Und wie gesagt, verschiedene Szenen, gerade so am Anfang gibt es eine Überfallszene, wo so ein Froschmann im verhangenen Gesicht irgendwie einen Typen überfällt. Das ist dermaßen Fallout-esque, also die haben aus den Vollen geschöpft. Die müssen sich all die Movies angeschaut haben und sich da die Ideen geholt haben. Und ja, also der war auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr gut. Also sehr gut, wenn man auf das Genre steht und natürlich auf die notwendige Portion Trash. Den Hauptdarsteller, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, den könnte man kennen aus einem anderen Trash-Science-Fiction-Film, den aber erstaunlich viele Leute kennen. Kennst du Sie leben?
Ja, sicher.
Ja.
Den kennt man doch.
Ja, das sage ich ja. Also der ist derselbe Hauptdarsteller.
Der Schwarze oder der Weiße?
Der Weiße.
Okay.
Was ich interessant finde, der hat zwei so, also ich meine, das ist mehr im Gedächtnis geblieben. Mhm. Aber ich meine, Sie leben waren ja
aber
auch.
Aber Sie leben war er schon relativ alt, ne? Da war er nicht mehr so ein junger Knusprig.
Das war er nicht mehr so, das ist schon zu lange her, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich meine, das war auch ein Trash-Science-Fiction-Film, muss man sagen. Ich meine, der Plot war gut, ja. Die Idee, man merkt sich's, aber die Ausführung war halt ja schon schrotti. Und bemerkenswert, ich muss recherchieren, was der Typ noch weiter gemacht hat. Ich meine, bemerkenswert, dass er in zwei solchen Ausnahmefilmen mitgespielt hat.
Vielleicht hat er Geschmack, ne?
Ja, das wäre ja mal was.
Ja, was kann ich filmtechnisch beisteuern? Ich habe so eine Serie entdeckt, die heißt Vikings. Und habe ein bisschen reingeschaut. Hat mich sehr erinnert an und diese Rom-Serie, die war vor kurzem auch im deutschen Fernsehen.
Das war auch eine HBO-Produktion?
Ja.
Oder so. Etwas Neueres.
Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Vikings von HBO ist. Mhm. Aber es ist so prächristliche Moral und die starken, blonden Skandinavier.
Und eine aktuelle Serie.
Ja, also es ist... ich habe es halt so aufgetrieben. Und ja, also spielt... Die Christen sind so irgendwie die Schlaffis und Bösen und Falschen und so. Und die guten, starken Germanen kämpfen halt entweder untereinander, um halt da so von Mann zu Mann ihre Streitereien zu schlichten und dann fahren sie plündern. Und, ja.
Gut, also Kriegsserie oder gibt es von den Charakteren was her? Was hat dich gehalten bei der Serie?
Also ich kann noch nicht einmal sagen, ob es mich hält. Ja. Ich habe so ein bisschen in der ersten Season herumgesurft, so auf schnell, aber es sind ganz gute Kampfszenen drin.
Okay.
Und ja, ich glaube, das, was mir unbewusst gefallen hat, war, dass, ich nehme an, es kommt aus Amerika, ich kann nicht einmal das genau sagen, aber das ist jetzt, dass du nicht diese, zumindest in der ersten Season noch nicht, diese typische christlich-US-patriotische Family-Values-Ideologie halt reingeschmiert kriegst, sondern einfach, ich nehme an, das kommt erst später, wenn es dann alle christianisiert werden und so. Sie haben schon einen Mönch haben schon gefangen genommen. Aber ja, es ist halt ein komplett anderes Wertemodell. Also eher für heutige Zeit eher sehr unverständlich und düster, aber wird halt sozusagen, ja, nehmen sich selber ernst. Und größte Schande eines Wikingers ist es, den Strohtod zu sterben und nicht im Kampf zu fallen, sondern ja.
Das klingt, als würde man einer Alien-Rasse aus Star Trek zuschauen.
Ja, so ein bisschen, so. Also man merkt, die Menschheit hat sich doch weiterentwickelt seither. Man soll dann einen Blick zurück.
Ja. Haben Sie irgendwie Acht gegeben? Also geschichtlich akkurat kann man eh nicht sagen, aber gibt es zumindest so Ankerpunkte, die man so erkennt?
Nein, also mein ganzes Wissen über die Wikingerzeit ist sehr begrenzt. Ich habe mal im Zuge von einem Kickstarter-Projekt habe ich ein bisschen recherchiert über mittelalterlichen Schwertkampf. Da gibt es eigene YouTube-Kanäle und Typen, die sich damit viel beschäftigen und die philosophieren, warum wie groß ein Wikinger-Schild sein soll und wie die wirklich gefochten haben. Das sind so Reenactment-Gruppen, die versuchen das dann nachzumachen. Und ich weiß nicht, wie sehr das eingeflossen ist. Also da bilde ich mir ein, da habe ich auf YouTube schon, sinnvollere Gefechtsszenen gesehen von so Wikinger-Schwert- und Schildkämpfen. Mhm. Und da ist mir vorgekommen, die verwenden ihre Schilder eher so wie Rugby-Spieler und dreschen damit den Gegner weg. Aber kann jetzt auch nicht genug sagen. Ja, nein, ich kann...
Das klingt zumindest mal interessant. Ich meine, wenn man Game of Thrones, Fantasy, das ist vielleicht einmal so...
Ja, ich glaube, da kommt es rein. Es hat mir auf jeden Fall besser gefallen als das Rom. Das war mir irgendwie zu... Oder Entschuldigung, nicht nur Rom, und dann habe ich auch Spartakus.
Spartakus.
Ja, und das war dann... Ja, hat auch coole Szenen gehabt, aber es war dann so ein bisschen so auf... Oh.
Zu schön produziert oder was?
Ja... Ja, so zu sehr, ich möchte Game of Thrones sein, bin es aber nicht. So mit Familienverwicklung und so. Und da hast du halt gerade einen bösen Häuptling und dessen böse Frau und den guten und dessen gute Frau. Und ja, kennst dich gut aus.
Alles sehr stereotyp.
Ja, und Was mir irgendwie gefällt, ist, dass die zivilisatorisch Fortgeschrittenen halt sehr unsympathisch wegkommen. Ne? Mhm. Also die haben zwar bessere Eisen und bessere Rüstungen, aber es sind irgendwie so die vollen Schlaffis und trauen sich nicht kämpfen und betrügen und so. Oder für Odin oder so. Ja, ich hoffe, es wird nicht irgendwie ein Kultfilm für Neonazis oder so. Dass ich dann natürlich sind die ganzen Wikinger alle auch so blond und blauäugig und hühnerhaft und so.
Das muss natürlich
sein. Haben auch
sehr
komische Bärte alle. Ja,
so. Sie haben alles ins Kostüm reingeworfen. Ich muss mal nachschauen.
Sehr, sehr schöne Aufnahmen von skandinavischen Fjorden. Also, nein, das zahlt sich aus.
Immerhin.
Wo dann so Plastik-Wikinger-Schiffe rumfahren, was denkst du, die sind jetzt nicht aus Holz gebaut, die haben es da. Das schaut so glänzend aus, aber trotzdem. Also, ja. Na, man kann. Wenn man jetzt keine speziell hohen Ansprüche hat an Plot und so, kann man sich das durchaus reinziehen.
Ja, wieso nicht? Es gießt jetzt sowieso ein bisschen Serienflaute, zumindest bei mir. Ja. Ich habe ein bisschen aufgehört, Serien zu schauen. Okay. Das nächste, was jetzt zu erwarten ist, ist, glaube ich, dann Breaking Bad. Das muss ich natürlich unbedingt schauen, das Staffelfinale dann. Aber ansonsten gibt es nichts.
Ich kann ein bisschen weiterzählen. Ich habe letztes Mal oder vorletztes Mal versucht, Desura und Team zu vergleichen für Linux.
Ah ja, genau, hast du weiter.
Spielmäßig? Ja, sehr wenig, weil ich jetzt gerade auf zwei Lieblingsspielen hängen bleibe, also pro Plattform. Also eigentlich einen vollen Rückfall gekriegt auf Desura und dort auf ein Spiel, was ich mir gekauft habe, sogar mit zwei Erweiterungen. Das heißt Dungeons of Dreadmoor, so ein Roguelike mit so riesiger Zeichentrick-Grafik, okay, irgendwie wieder reingekippt. Aber was mir aufgefallen ist, beide Spiele, also beide Plattformen haben Gratis-Spiele, also auch Free Open Source Software und zum Teil auch nur welche, die nicht free sind, also die nicht Open Source sind, aber eben free oder dann gerade free werden. Und ich habe das Gefühl, dass die interessanteren Projekte doch bei Desura sind. Also dass da anscheinend die Schwelle
ausschließlich im Open Source Bereich ist,
ja, die interessanteren. Also wie soll man sagen, die qualitativ aufwendigeren sind wahrscheinlich eher bei Steam zu finden, aber die kommen eher von der Closed Source Ecke. Mhm. Obwohl Steam eben auch ein was haben sie an? Ein Battlefield, nein, nicht Battlefield, wie heißt das? Ein Team Fortress haben sie, was Free-to-Play ist. Und so, und, ja, aber,
da muss man aufpassen, Free-to-Play ist ja heutzutage
ist nicht
auch
Open
schon.
Source.
Ja, genau, ist nicht Open Source und Free-to-Play werden ja oft jetzt auch diese Münzspiele und diese Dinge bezeichnet. Also in dem Podcast ist das jetzt so eine neue Nomenklatur. Du
musst dann Items kaufen,
so ja, hast du richtig, Webshop. Genau, genau, richtig. Ja, ja. Das wird oft jetzt auch als Free-to-Play bezeichnet.
Ja. Und ich habe das Gefühl, dass so kleine, interessantere Nischenprojekte eher ihren Weg zu Desura finden. Aber das ist rein von meiner Beobachtung. Mhm. Wahrscheinlich, weil Desura halt insgesamt mehr auf nischig ist. Sie verstehen sich nicht als Steam, sondern sie verstehen sich als die Plattform für Spiele, die es nicht zu Steam schaffen.
Mhm. Wie ist es von technischen Umsetzung der einzelnen Shops? Das hat ja am Anfang, ich habe es einmal ausprobiert unter Ubuntu. Das war, naja, ich meine, für einen kommerziellen Release, ich meine, sie tun sich auch schwer, muss man sagen, weil unter Linux konsistent zu releasen und erster Release ist natürlich schwer, aber es war instabil. Ist es jetzt, ist es besser, ist die Sura schneller, snappier?
Nein, oder? Also ich glaube, Steam ist ein bisschen stabiler, also auf jeden Fall macht es bei mir weniger Ärger. Mhm. Bei die Sura habe ich es mehrmals geschafft, dass er dann überhaupt nicht mehr gestartet hat, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das an meinem Client lag oder an meinem Ubuntu oder an irgendwas anderem, aber ich habe es dann doch immer wieder hingekriegt, dass notfalls mit, da gibt es einen Force-Install, da kann man ihn dann zwingen, sich neu zu installieren und es sind dann auch, die Keys sind auch alle wieder gefunden worden, also ich habe nicht neue Keys eingeben müssen und so. Was mich halt interessiert ist, was sich jetzt wirklich als Plattform durchsetzen wird, dass es dem User sozusagen abnimmt, dass auch wenn er jetzt Versionsupgrade macht oder Versionswechsel oder gar Plattformwechsel, dass er eben trotzdem seine Spiele behält, die er einmal online gekauft hat. Mhm. Und der Ubuntu One Shop heißt der, glaube ich.
Ja.
Ubuntu hat ja auch einen Shop. Der hat ja auch Bezahlspiele drinnen. Und da hat mich jetzt eigentlich schon gestört, dass wenn ich Ubuntu komplett lösche und neu installiert, weiß der nicht automatisch, welche Spiele ich schon gekauft habe, was er eigentlich wissen sollte. Dann muss ich wieder die Keys hervorkramen und ihm das sagen, was mich genervt hat. Ne? Und da ist die Sura und Steam schon besser. Also da logge ich mich ein und der weiß eigentlich schon, was ich besitze. Und
dabei gibt es ja im Ubuntu One-Shop schon ein bisschen länger.
Ja, ja.
Die Sura weiß ich nicht, aber...
Ich nehme an, die sind noch nicht so lang drin in diesem Paid-Zahlenmodell. Was mich derzeit sehr stört, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, wenn ich ein Spiel jetzt auf die Sura kauft habe, kriege ich oft nicht gleichzeitig die Steam-Keys dafür und umgekehrt. Was natürlich auch überhaupt nicht in deren Interesse ist, aber...
Ich hätte als Kunde gern. Hättest
du ja, es gern. Weil ich möchte jetzt bei Steam...
Prinzipiell sollten sie schon anbieten, ist möglich, oder was?
Kommt drauf an, ich habe mir zum Beispiel das Dungeons of Dreadmoor konkret über die Sura gekauft ne? Und habe halt die Sura Keys gekriegt dazu. Wenn ich jetzt aber ein Humble Bundle kaufe, kriege ich oft beide Keys oder nur die Steam Keys in letzter Zeit. Okay. Ne? Und deshalb habe ich jetzt viele Spiele auf beiden Plattformen und da bin ich drauf gekommen, wenn man es eh auf beiden Plattformen hat, hat Steam gewisse Vorteile, da hast du dann so... Community Perks zum Beispiel, hat das Spiel einmal erfolgreich gestartet oder hat das Spiel fünfmal gespielt. Also
das ist ein Abgehen.
Kriegst du ein,
ja,
so ein Social Perk System, was noch mehr ausspioniert wirst. Ja, okay. Aber was halt ja, lustig sein kann.
Ja, sicher.
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass teilweise die Update-Politik bei Steam besser ist oder die, was auch daran liegen könnte, dass die kommerziellen Spiele, die es auf Steam schaffen, dann eher mit Updates versorgt werden. Also dass die Firmen sozusagen mehr dahinter sind. Und bei die Sura habe ich früher zumindest ab und zu das Gefühl gehabt, dass da war schon längst auf der Homepage vom Hersteller, ja, wir haben schon den und den Patch und die neue Version, aber wir wissen nicht, wann es bei die Sura rauskommt, weil das müssen die Sura-Leute machen oder so. Kann auch sein, dass das damals eine Ausrede war und sich jetzt mittlerweile gelegt hat. Auf jeden Fall bin ich jetzt fleißiger die Sura-Nutzer und die Sura hat ein paar interessante Open-Source-Projekte, wie zum Beispiel UFO Enemy Unknown heißt das, glaube ich. Das ist ein Nachbau von XCOM.
Ja, das ist ein offener Nachbau, oder?
Ja, komplett Open-Source, beruht auf der Quake-Engine und den gibt es schon lange. Die haben ein SourceForge-Projekt, die heißen ufoai.sf.net. Dort findet man die neuesten Clients. Mhm. Und die sind halt unter Linux jetzt kein Vergnügen zum Downloaden und Installieren. Wenn du es dir selber kompilieren musst, das dauert lang und ist ein bisschen aufwendiger. Also für einen unbedarften Laien jetzt halt kein so, ich installiere das schnell mal und spiele, sondern du musst im Wiki lesen, was musst du da genau installieren und wie.
Keine Repositories
für Ubuntu. Und doch hat es gegeben, gibt dann so Ubuntu-Pakete aus Drittquellen, aber es ist halt nicht in den Main-Repositories drinnen aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht weiß. Und es ist dann wieder auf GetDept drauf, das ist wieder so eine eigene Plattform, die Debian bzw. Ubuntu-Packages für Spiele bereitstellt, wo die offiziellen Ubuntu-Quellen zu lahm sind. Mhm. Und die hinken dann aber wieder nach den Versionen, die es auf der Homepage schon gibt, beziehungsweise zum Teil gibt es dann wieder schon neuere Ubuntu-Pakete und das haben die GetDept-Typen wieder nichts mitgekriegt. Mhm. Und da glaube ich, wenn dann sozusagen so ein Projekt auf die Sura oder Steam jetzt sozusagen gehostet wird, zum Beispiel Dwarf Fortress, was wir auch schon oft gehört haben, gibt es auch auf die Sura, obwohl es ein Gratis-Spiel ist, auch wenn nicht Open Source, dann kann ich mir vorstellen, dass da die Update-Politik für aus Kundensicht jetzt ein bisschen einfacher ist.
Okay.
Weil du brauchst sowieso die Plattform, du brauchst dich eigentlich nur eine Webseite anwählen und dich einloggen und die weiß dann, welche Spiele du willst und hast und es ist eigentlich ja, sogar noch ein bisschen einfacher als mit dem Synaptic jetzt oder mit dem Ubuntu-Shop, weil dem musst du ja nach einem Clean-Install musst du noch einmal genau sagen, ich will dieses und dieses Spiel, hol mir die neueste Version. Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, welcher von den 30 auch für mich persönlich langfristig durchsetzen wird.
Die Frage ist, installiert die Sura das, verwaltet das alles selber, oder? In seinem Verzeichnis und das wird dort, oder installiert er dann auch Depp-Pakete?
Nein, der hat seine eigenen Pakete
Sachen
wieder.
Ja, es wäre halt schon schön.
Und du kannst ja, das kommt noch dazu, du kannst bei Steam kannst du wieder ein Spiel installieren, das du nicht über Steam gekauft hast, einfach nur um es über Steam aufrufen zu können. So als machst du dir einen Launcher in dein Startmenü oder auf deinen Desktop. Was derzeit noch nicht viel Sinn macht, außer du bist einfach zwanghafter Steam-User und willst es machen. Was aber Sinn machen könnte, wenn diese Perk-Systeme, zum Beispiel habe dieses Spiel 30 Mal gestartet oder habe dieses Spiel mit Freunden gespielt. Ne? Wenn sozusagen jemand für ein Open-Source-Spiel oder für ein Gratis-Spiel so einen dieses Social-Add-on dazu macht als Mod.
Ja. Und dann könnte es Sinn machen, sozusagen. Kann.
Ja, dann bräuchtest du es nicht einmal über Steam verkaufen, aber hättest was davon.
Ist die Frage, ob die Steam, so eine Steam-Seite das dann zulassen, sollten sie.
Ich meine, man muss dazu sagen, dass weder Steam noch die Sura irgendein Geschäftsmodell hat, wenn sie mit Open-Source-Spielen was machen oder mit Gratis-Spielen. Da haben sie eigentlich nichts davon, außer vielleicht Werbung einzublenden.
Okay.
Und ja. Mhm. Aber auf jeden Fall es wäre, wie soll ich sagen, ich hoffe darauf, dass der Ubuntu Shop oder die normalen Open Source Systeme, die Debian Drittpakete, dass die sozusagen auch ein bisschen lernen, aha, so kundenfreundlich kann man upgraden und das halt sich mehr verzahnt. Ja.
Es geht ja was weiter. Ja, ich glaube, da müssen sich spezielle Gruppen finden und dann eine eigene Software dafür schreiben. Ich meine, Debian selber hat halt null Fokus darauf und zu Leider, Recht, weil die haben ja
halt. Also ich sehe es halt nur, dass viele Spiele, die mich interessieren, finden keinen Debian Package Maintainer oder Ubuntu Package Maintainer. Das sind da nur irgendwelche Links auf total veraltete Sachen, wo irgendjemand mal ein Debian-Paket gebastelt hat, was dann auch nicht immer funktioniert, weil es halt nicht viel Liebe kriegt und nicht viel Support.
Das ist ein generelles Problem der Szene, besonders wenn du mal anfängst, Step-Pakete zu bauen, musst du mal schauen, ob für Debian oder Ubuntu, weil da sind die Paketierungsversionsnummern anders. Und dann musst du natürlich, darfst du nicht vergessen, dann auch RPMs bauen und andere Pakete. Ich weiß nicht, das verbindet Arch, glaube ich, auch ein eigenes System. Also es ist nicht einfach, irgendwie für Linux was zu verwalten. Da ist wahrscheinlich der Ansatz von Steam und Tessura, okay, wir lassen jetzt einmal die Paketsysteme ganz weg und verwalten das in unserem Repository wahrscheinlich noch das Wartbarste vom
aus der Arbeitsaufwand. Ihrer Sicht wahrscheinlich schon, ja. Ich meine, was auch ein bisschen in das abnimmt, ist ja, dass viele Pakete auf GitHub wandern mit dem Source Code jetzt oder auf andere populäre Versionskontrollsysteme.
Wobei GitHub zurzeit, glaube ich, jede erfolgreichste Kit und der Block ist, oder?
Ja, aber ich sehe auch andere, Bitbucket und so.
Ja, stimmt.
Und ich kann mir vorstellen, wann jetzt irgendjemand da draufkommt oder das populär macht, dass du sozusagen in deinem Kit gleich irgendeinen Code einschleusen kannst als Patch, der jetzt zum Beispiel ein Debian-Paket macht. Aus dem, dann brauchst du eigentlich nur noch deiner Versionsverwaltung sagen, geh, schau gleich bei GitHub nach und kompiliert das dann automatisch.
So, dass es es fällt einfach raus, wenn du das dort reinstellst, wird das
kommt
automatisch
das generiert raus, ja. Und kommt das und raus. Und das könnte es dann wahrscheinlich relativ einfach wieder deiner Standard-Betriebssystem-Versionsverwaltung beibringen, also wie zum Beispiel apt-get oder Synaptic oder aptitude, dass die dann sozusagen sich von dort gleich den neuesten Source-Code zieht und kompiliert. Macht.
Da müsste man sich halt fragen, ob das wirklich so einfach möglich ist mit diesen Sachen. Ich
habe es noch nicht gesehen, aber ich denke mir, es wäre technisch wahrscheinlich schon machbar.
Ich habe mal Conary, wie hat das geheißen? Na, Conary hat der Paketverteiler geheißen. Wir hatten das Linux geheißen, was ich damals verwendet habe. Foresight Linux? Ich glaube, Foresight Linux war das, ja? Das war eine Distribution mit dem Fokus, immer den neuesten GNOME-Desktop zu haben. Okay. Und die haben einen eigenen Paketmanager verwendet, ein eigenes Paketsystem. Und der Paketmanager hat sich Conary genannt. Ja? Mhm. Und dazu gab es auch eine Webplattform. Und die Webplattform hat ausschließlich dient ausschließlich dem Zweck, dass du dort Pakete baust und anderen Leuten als Repository zur Verfügung stellst.
Okay.
Und die hatten eigentlich schon solche Sachen. Ich habe auch ein paar Sachen gebaut, war aber auch nicht trivial zu bedienen. Also da muss man dann halt schon technisch versiert sein. Ja. Es wäre auch für Dinge, also ich könnte Steam und Tessura auch den guten Rat geben, es ist noch viel Platz unter Android dort eine Release-Plattform zu machen, weil das, was der Play Store bietet...
Der bietet eigentlich hauptsächlich Werbung.
Es ist schrecklich. Also allein die Unterteilungen, die Kategorien, es gibt keine eigene Rollenspielkategorie. Ich meine, ich weiß schon, vielleicht muss es nicht Rollenspiel heißen, aber ich habe Gelegenheitsspiele und dann, was war das noch, was es da für Sachen gab? Action und Arcade, Abenteuer... Ja. Obwohl Abenteuer ist gar keine eigene Kategorie.
Ich glaube, da wäre aber auch vernünftig, wenn das sozusagen irgendwie halbwegs genormt ist und das gleich der Versionierer vom Abenteuerspiel selber macht. Also da einen Patch hat, erzeugt mir ein Android-Backerl.
Ja, also das mit dem Paketierung und so, das ist eher noch ein eigenes Thema. Aber prinzipiell auch einen guten Store zu haben, wo Spiele so aufbereitet werden, dass sie für mich das Sinn geben. Wenn ich mich jetzt durch den Google Play Store graben, also das habe ich eh schon länger nicht mehr gemacht, früher, wie ich mich durchgegraben habe, versinkt man halt in einem Wust von Free-to-Play, Farmville, Klonen und anderen Casual Games.
Ich habe verseuchten Close-Source.
Die wirklich guten Sachen, die finde ich, wenn ich auf anderen Plattformen drüber lese und das im Google Play Store im Suchfeld eingebe. Also da gibt es sicherlich noch viel Platz für die Firmen, wenn sie sich das antun, ist sicherlich auch nicht einfach. Ja, ich habe mich auf Hardware-Recherche
begeben.
Aber bevor die Hardware-Recherche, hast du gehört, nur weil ich darüber gestolpert bin, über den Raspberry Tor. Das ist ein Paketbundle, das jetzt von Adafruit, so einer Firma, angeboten wird. Ja.
Macht dann Anonymungsservice auf Raspberry-Basis?
Ja, richtig, genau.
Könntest du dann mit jetzt Luftballonen ihn über die Grenze schicken?
Ja, müssen wir nur das Google-Internet, die wollen ja, ja über genau, Afrika über Ballons, das, ja, Ballons und dann das verteilen und los geht's. Kann man sich mal anschauen. Ich bin überhaupt diese Adafruit Company, also heißt nicht Company, aber Adafruit war, ich habe mir die Homepage angeschaut und es dürfte keine uninteressante Gründerin sein. Also die war schon am Wired-Cover und so, die heißt Limor Lady Ada Freed. Und hier dürfte es ein echtes Anliegen sein, Boards und offene, also Hardware und Basteleien zur Verfügung stellen und dass die Leute daran lernen.
So. Sehr cool.
Ja, also das war das Erste. Und meine Recherche hat sich halt bezogen, ich will ja noch immer, oder habe jetzt mal angefangen zu suchen, ob es vergleichbare Hardware zum Raspberry Pi gibt. Mhm. Vielleicht etwas bisschen Stärkeres. Ich habe noch mein Uncloud-Projekt da irgendwie am Laufen. Wobei das Uncloud läuft mittlerweile ganz rund. Also da drückt der Schuh nicht mehr ganz so. Und ich kann gleich schon mal vorweg schicken, dass, wenn ich mir neue Hardware kaufen würde, es wahrscheinlich eh wieder ein Raspberry Pi sein wird. Einfach um die idente Hardware zu sein. Er fährt sich einfach wie ein Mercedes. Also man muss es echt sagen. Also dass allein die Idee, dass man ein Image auf eine SD-Karte haut, von einer Distribution seiner Wahl, und es bootet davon hoch, ohne irgendwas flashen oder furchtbar hacken zu müssen, das ist allein schon so eine Bequemlichkeit wert. Das ist schwer zu schlagen. Aber es gibt ja ein paar, sagen wir mal, wenn man bei den Boards schaut, gibt es ein paar offene Varianten, die nicht uninteressant sind. Ich bin da natürlich darüber, das wirst du sicherlich kennen, das Beagleboard.
Ja.
Das ist ein Entwicklerboard. Ist nicht ganz, in der ersten Version kann es nicht mithalten mit einem Raspberry Pi, aber die haben jetzt rausgebracht das Beaglebone Black. Mhm. Und das Beaglebone Black hat ungefähr so die Hardware-Specs, der Prozessor soll etwas stärker sein. Ist auch 1 GHz getaktet, also der Raspberry Pi 700, aber kann man auf 1 GHz hochschalten. Und schaut nicht uninteressant aus, kann man sich auf Amazon auch schießen mit Case zusammen. Ist bei mir auch immer wichtig, halt, dass irgendwo, ich muss nicht beim selben Service sein, aber dass schon irgendein Enclosure, irgendeine Hülle auch zu erstehen ist.
Und was musst du machen mit dem Beagleboard?
Ich würde das als Entwicklungsplattform, weißt du, mein jetziger Raspberry ist schon so eingebunden in die,
also,
in die
Haushaltsinfrastruktur,
dass ich da, wenn ich da jetzt entwickle und kompiliere oder irgendein Zeichen mache, dann.
Also du musst eigentlich einen Programmiercomputer haben, sozusagen.
Schon, genau, richtig. Einen Programmiercomputer, beziehungsweise dann dort auch ausprobieren, wenn ich die Ressourcen zur Verfügung habe, ob ich da anspruchsvollere Webservice drauf fahren kann. Verschiedene. Also ich denke da jetzt an CMS-Systeme, ich würde mir gerne Drupal mal anschauen und so. Ich meine, kann man das auf den V-Server natürlich auch raufklatschen, aber wäre schon schön, genau, richtig. Das Beagleboard wird sich da anbieten, wäre vom Anfang an, verbraucht ungefähr denselben Strom, wäre auch nicht uninteressant, hat auch einen guten Entwicklerfokus. Also es gibt zum Beispiel kein Audio-Out, sondern Audio wird nur über HDMI auch ausgeliefert und so. Also das wäre vom Setting her, wird mir das nicht schlecht gefallen. Also das ist das Genre der anderen offenen Boards. Da kann man sich noch anschauen, das Panda-Board, das hat mir ja der Andreas das letzte Mal empfohlen. Ist etwas stärker, aber auch etwas teurer. Da zahlt man, glaube ich, schon so um die 130 Euro. Und das QB-Board gibt's und ich zähle jetzt nicht alle Spezifikationen aus. Im Grunde muss man sich anschauen, es gibt immer so ein paar Sachen, auf die man achten muss, wenn man sich solche Boards anschaut. Erstens, ist Ethernet drauf? Ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn nicht, dann muss man sich anschauen, kann man da halt wahrscheinlich über USB einen Ethernet-Adapter. Ist aber wahrscheinlich nicht schon so einfach, muss man sich ja einen suchen, der dann auch von der Distro verwendet wird. Zweitens, wie viel Strom verbraucht das Ding? Du kannst schon ziemlich viel Leistung bekommen, musst aber auch anschauen, je mehr Leistung natürlich das Ding abwirft mit Quad-Core und Blablablo, desto mehr Strom kann das Ding verbrauchen. Wobei ich auch schon gesehen habe, 5 Volt Verbraucher mit Quad-Cores und 2 Gig RAM. Also da gibt es schon ziemliche Leistungsviecher. Und natürlich den Hauptprozessor. Das sind ARM-Prozessoren bei den Boards eigentlich hauptsächlich. Und da ist interessant zu beobachten, dass viel halt jetzt aus der Handy-Technologie abfällt. Also was uns der Johnny erzählt hat über diese Ennexos-Plattform, diese Chips, diese CPUs oder diese Plattform, sieht man überall sehr stark verbreitet und in Verwendung. Und das spielt dann ja auch dann zusammen, natürlich die CPU. Aber man sollte sich auf jeden Fall auch anschauen, wie kriegt man eine Linux-Distro auf dem Ding zu laufen. Ist das einfach? Und gibt es die Distro, die man sich wünscht, überhaupt dafür? Oder ist es schwer, eine alternative Distro zum Laufen zu bekommen?
Aber deswegen, mit Raspberry Pi fährst du derzeit ganz gut.
Ja, sagt, ne? Raspberry Pi ist halt, it works like a charm, und da ist die Community halt wirklich gigantisch groß. Mhm. Das kann man sich beim Beagleboard auch halbwegs verlassen, was ich gesehen habe, auf dem Pandaboard auch. Ein Projekt habe ich noch gesehen, das hat sich auch interessant gelesen. Das war Olino, wo habe ich es denn? Ja, Olinoxino. Olinoxino, das war auch irgendwie, hat mehrere Boards draußen und hat auch sehr offen angeschaut. Man muss sich halt dann immer anschauen. Oft schreiben ja die Firmen offen drauf, aber muss noch nachwassern. Tut sich was in der Community und ist es einfach, da Sachen drauf zu bekommen. Ja, wenn man auf die dunkle Seite der Macht wechseln möchte.
Möchtest du das?
Na, ist keine Variante für mich. Ich bin durch die Hacking-Hölle gekommen. Bin durch die Hacking-Hölle gegangen schon, deswegen lasse ich das, glaube ich, eher. Aber ich kann ja verraten, das meiste Bang for the Buck in Sachen Prozessorleistung gibt es bei einem Gerät, das nennt sich MK802.
Was ist das denn?
Ist prinzipiell geplant als Android-Device, dass du eine Media Player draus machst oder den Fernseher ansteckst und halt Android drauf betreibst. Wie gut das funktioniert, ich meine, kann man schon vorstellen, dass es flüssig läuft, wie lustig es ist, so ein Betriebssystem mit Maus und Tastatur zu bedienen, das bezweifle ich jetzt mal. Nachteil dieser Geräte hat, sie haben nur Wi-Fi, kein Ethernet drauf, musst du mit USB-Dongle dran klatschen. Ja. Aber die Specs jetzt von einem aktuellen Device, da zahlt man halt auch ein 100er, ist beachtlich. Und es gibt halt eine, das ist halt dann so, von Rico Magic wird der MK802 hergestellt. Und das sind eine, die machen halt verschiedene, die geben schon den Kernel her, die Source. Und es wird auch übernommen, es gibt eine eigene Distro dafür, Pikuntu. Und die Community schaut agil aus, aber ich vertraue halt nichts. Außerdem ist es so, dass du nicht das Image einfach auf einer Speicherkarte drauf spielst, sondern dass du noch zusätzlich auf dem internen Flash-Speicher den Kernel drauf flashen musst. Und das ist halt immer, da muss man sich dann Gedanken machen beim Upgrade und allem. Ja, und so.
Also vorerst einmal Raspberry Pi.
Ja, du hast mir schon gedeutet. Schluss. Wrap it up with the boards. Das ist ein bisschen viel. Ja, es gibt viel zu recherchieren. Ich meine, wenn man noch mehr Geld hat, das kann ich vielleicht das nächste Mal noch erzählen, kann man ja sich auch noch einen der Mini-PCs anschauen oder des reichhaltigen Angebots. Ja. Ich meine, ich habe jetzt eh nie, man muss ja auf ein paar Sachen ändern. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, ist halt wie ein Sackerl-Gummibärchen und du hast nie wirklich das, was du haben möchtest in der perfekten Konfiguration. Der Raspberry kommt noch am ersten hin, zu hoffen, dass es da vielleicht eine Revision mal geben wird.
Ja. Also eine neue Version.
Ja, ein graduelles Update. Sie, meinen, Sie können sich schon Zeit lassen, Sie haben schon damit recht. Weil
eine mit angebaut flanschten Ballon und kleinem Zeppelin-Motor, ja, die immer nachfliegt, ja, in 2 Meter Abstand. Die hovert so über dir.
Ja. Ich glaube.
Gregor, lassen wir es für heute.
Ja. Ist vielleicht gut so.
Jo, nächste Woche kriegst du wahrscheinlich auch wieder hier im alten AKH, 19:30 Uhr.
Wenn das Wetter hält, ja.
Wir haben bekommen vom Andreas wieder ein Bitcoin-Update-Inhaltsverzeichnis.
Werde ich dran schneiden.
Dass du dran planscht.
Ja, na dann. Bis nächste
Lass
Woche.
Mal, ja. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Kurs auf Abwärtstrends. Difficulty steigt um 22%.
LibertyBit stellt Betrieb vorübergehend ein.
Chef der Eurogruppe nimmt ausführlich zu Bitcoin Stellung.
Bitcoin am Weltbankforum.
EZB stellt fest, Bitcoin hat keine Eigenschaft von Geld.
Tresor startet Vorbestellungen.
Und noch vieles mehr.
Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.